Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Willkommen zum Interview der Woche im Deutschlandfunk, Herr Niederrümelin. Wir sprechen über Philosophie, über Politik, über Ihre beiden Welten, würde ich jetzt mal sagen, über Ihre Geschichte. Das haben Sie selber mal so gesagt als Amateurpolitiker. Und zwar, das war dann gemeint und gemünzt auf Ihre Station als Kulturstaatsminister in Berlin im ersten Kabinett Gerhard Schröder. Und wir sprechen über die drei Buchstaben SPD, Ihre Partei. Sie wurden 1974, ich habe genau nachgeguckt, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Sie waren damals 19 Jahre alt. Würden Sie es wieder tun?
Ich habe mir damals überlegt, mich politisch zu engagieren. Ich war vorher Schulsprecher an meinem Gymnasium einige Jahre lang. Es gab ja noch nicht das breite Spektrum von Parteien, die es heute gibt. Die Grünen gab es noch gar nicht, 1974. Und ich hatte den Eindruck, dass Hochschulpolitik für mich nichts ist, weil das so hochgradig ideologisiert schon damals war mit allen möglichen K-Gruppen und ich weiß nicht, was da alles rumlief. Und da habe ich nach längerem Überlegen, auch nach Besuch von Veranstaltungen, mir gesagt, ja, du bist da ganz gut aufgehoben, obwohl ich familiär keinerlei Hintergrund in diese Richtung hatte. Mein Vater wählte wohl überwiegend FDP, war so ein linksliberaler Intellektueller, der aber mit Politik nach diesem Desaster des Nationalsozialismus nichts zu tun haben wollte. Ob ich heute das nochmal wiederholen würde, also ich habe das auf keinen Fall bereut, weil man dadurch gerade als eher aus einem intellektuellen Milieu, bildungsbürgerlichen Milieu kommend, man lernt, sich so auszudrücken, dass man verstanden wird. Man lernt, sich auf die pragmatischen Dinge des Lebens einzulassen. Also ich habe das auf keinen Fall bereut.
Würden Sie es heute 19-Jährigen raten, in Parteien zu gehen? Sind das die Formate des Politischen?
Ich würde es unbedingt raten, weil viele glauben ja, man kann Politik ohne Parteien machen. Das geht in Deutschland jedenfalls auf keinen Fall. Wir haben kein Präsidialsystem wie das französische, wo auch einer, der eigentlich vom Rande kommt, wie Macron, sehr schnell aufsteigen kann, am Ende Präsident wird. Wir haben schon eine Parteiendemokratie, Artikel 21, da steht das auch drin im Grundgesetz. Und ohne Parteien funktioniert es nicht. Und wenn die Parteien jetzt erodieren, so wichtig Bürgerinitiativen sind, Gewerkschaften sind, Unternehmerverbände sind, aber wenn diese Parteien erodieren, dann bekommen wir ein institutionelles Problem.
Über die erodierende SPD sprechen wir bitte gleich. Ich würde gerne noch eine Frage anschließen. Sie sind als Hochschulprofessor für politische Theorie und Philosophie, als eine Figur in der Universitätslandschaft, ja viel mit jungen Leuten in Kontakt. Wenn Sie denen zum Beispiel sagen, was Herr Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, zu Herrn Böhmermann, dem Satiriker, gesagt hat, als der sagte, ich trete jetzt in die Partei ein. Herzlich willkommen, jetzt geht's los, Infostände, Hausbesuche, Bürgergespräche, Plakate kleben. Ist das so das Höchstmaß an Attraktivität, das man im Moment aussenden kann?
Also ich glaube, alle Parteien müssen schauen, dass sie jenseits ihrer üblichen Betriebsamkeiten, also Ortsverein, Wahlkämpfe vorbereiten und so weiter, Brücken schlagen in die Gesellschaft. Und das heißt auch, Menschen aufnehmen, die dafür keine Zeit haben, weil sie Familienpflichten haben, weil sie beruflich so eingebunden sind, dass sie sich das nicht leisten können, mit 3-4 Abenden in der Woche in Parteiorganisationen und in Wahlkämpfen engagiert zu sein. Die SPD hat in den 1980er Jahren mit Peter Glotz den Versuch gemacht, mit solchen Foren, ja, Wissenschaftsforum, Kulturforum. Ich habe selber in München eines gegründet, was bis heute das erfolgreichste, mit Abstand erfolgreichste regionale Kulturforum geblieben ist. Das ist der Versuch, Menschen anzusprechen, die eben diesen Betrieb, den der Generalsekretär da angesprochen hat, so nicht mitmachen können oder wollen. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, gerade für die Volkspartei.
Wir sind mit Peter Glotz bei Ihnen, und zwar bei dem Wissenschaftler Niederrümelin. Und mit Peter Glotz auch als Bundesgeschäftsführer der SPD bei einem Zitat, das ich mitgebracht habe. Vielleicht ist es gar nicht so alt, wie es zunächst klingt. Peter Glotz hat in seiner Zeit als Bundesgeschäftsführer der SPD ein politisches Tagebuch geschrieben. Und ein Zitat daraus aus dem Jahr 1981 heißt: Ich habe regelrecht Angst, dass unsere Gesellschaft zerfällt in Kernbelegschaften und Randbelegschaften. Die SPD darf nicht zu einer Partei werden, die sich unter den 2/3 einen sicheren Wählerstamm von 40% sucht und das restliche Drittel links liegen lässt. Sie darf sich aber auch nicht auf dieses Drittel abdrängen. Wie mobilisiert man Kernbelegschaften, fragt 1981 Peter Glotz für Randbelegschaften.
Ja, das ist im Grunde eine Problematik, die bis heute besteht. Sie besteht, glaube ich, nicht nur für die SPD, sie besteht in ähnlicher Weise auch für die andere größere Volkspartei Union, die ebenfalls Kernbelegschaften, wenn man das so nennen will, hat in Gestalt, also zum Beispiel der religiös-kirchlich Engagierten, auch konservativer Organisationen und so weiter, die aber natürlich ausgreifen muss und das von Anfang an seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder versucht hat auszugreifen aus diesem Milieu heraus, sonst hätte die Union nicht diese Zustimmungsraten gewinnen können. Im Falle der SPD kommt hinzu, dass sie Milieus zusammenbindet, die extrem unterschiedlich sind. Da gab es mal eine Sinus-Studie, die der Peter Glotz, einer der letzten führenden Intellektuellen, der da eine wichtige Rolle, eine zentrale Rolle gespielt hat, war diese Sinus-Studie, die kam zum Ergebnis, überraschend auch für die Aktiven, dass das Spektrum derjenigen, die der SPD zuneigen oder sie wählen, extrem breit ist. Das reicht also von traditioneller Arbeitnehmerschaft, gewerkschaftsorientiert, bis zu linksalternativen Milieus in den Städten. Aufsteigermilieus, liberal-technokratische Milieus, das sind also Milieus, die extrem unterschiedlich sind. Mhm. Und eine Partei, die sich dann entweder offen oder versteckt immer noch als Klassenpartei versteht, die also Klasseninteressen in erster Linie vertritt, was der linke Flügel der SPD lange Zeit vertreten hat und immer mal wieder auch heute vertritt, kann dieses ganze Spektrum nicht ansprechen. Das andere Extrem, was aber vor allem in Italien bei der Schwesterpartei Partito Democratico stattgefunden hat, ist auch hochproblematisch, nämlich dass dann die wohlmeinenden, linksliberal gesinnten, bürgerlichen Milieus in den Städten die Ägide und das äußere Erscheinungsbild bestimmen und diejenigen, die ursprünglich zur Stammwählerschaft gehörten, sich nicht mehr angesprochen fühlen. Das kritisiere ich auch, habe das auch in Buchform getan, wenn man zum Beispiel ganz auf Akademisierung setzt. In Deutschland haben nur 18% aller Menschen zwischen 25 und 65 einen akademischen Abschluss. Und wenn man sagt, die Zukunft gehört den Akademikerinnen und Akademikern, ihr sollt alle studieren, dann wertet das die Facharbeiterschaft ab. Und das heißt also, diesen Spannungsbogen durchzuhalten, ist nicht ganz einfach und er ist nicht gelungen, in den letzten Jahrzehnten nicht gut gelungen.
Nein, also man könnte auch sagen, dass die SPD an dieser sportlichen Übung gescheitert ist. Lassen Sie uns mal ganz kurz gucken. Im Jahr 1999, also vor 2 Jahrzehnten, hat Oskar Lafontaine hingeschmissen als Bundesfinanzminister und Parteichef der SPD. Seine Geschichte ist ein Beispiel nur für den Aufstieg und Fall von ganz vielen SPD-Vorsitzenden seither. Mit Andrea Nahles sind es in knapp 3 Jahrzehnten insgesamt 10 Vorsitzende. Warum so viele und warum ausgerechnet in der SPD? Und warum gelingt dieser Partei nicht mehr, was Sie beschrieben haben, nämlich diese gymnastische Übung oder dieses Einvernehmen von ganz unterschiedlichen Gruppierungen?
Also das ist ein erstmal gesamteuropäisches Phänomen. Das geht nicht nur um die SPD und Sie haben den Wechsel der Vorsitzenden angesprochen. Also ich glaube, dieser Vergleich hinkt natürlich wie alle, aber es gibt ein Phänomen, das kann man vielleicht folgendermaßen formulieren, nämlich der Erfolg zerstört die Grundlagen weiterer Erfolge. Das extremste Beispiel ist der Liberalismus. Wir leben in einer durch und durch vom Liberalismus als politischer und philosophischer Theorie, Ideologie geprägten Gesellschaft. Die gesamte Rechtsordnung ist vom Liberalismus des 19. Jahrhunderts ganz massiv geprägt. Die Partei, die den Liberalismus politisch vertritt, die kommt mal gerade über 5%. Das hängt damit zusammen, nicht, dass der Liberalismus tot ist, sondern dass er so selbstverständlich geworden ist und für alle Parteien, jedenfalls im demokratischen Spektrum, eine zentrale Rolle spielt, dass eine speziell liberalistische Partei nicht mehr für viele als erforderlich gilt. Jetzt die Analogie. Ist das die Situation, wie Dahrendorf vor vielen Jahrzehnten einmal meinte, der Sozialdemokratie? Ihre Agenda ist erfüllt. Sie hat das erreicht, was sie wollte. Sie hat den Sozialstaat so ausgebaut, dass er nicht mehr weiter ausgebaut werden kann. Und das ist nun die eigentlich interessante, vielleicht Kernfrage des sozialdemokratischen Projekts in Europa. Ist es so oder ist es nicht so? Man kann sagen, Blair, sogar Clinton, das ist kein Sozialdemokrat, aber nahe dran, Blair, Clinton, Schröder.
Müssen wir ganz kurz erklären, Tony Blair in Großbritannien.
Großbritannien,
genau.
Ministerpräsident mit einer Modernisierungsstrategie, der die Labour-Partei grundlegend verändert hat, der sie gewissermaßen versöhnt hat mit ökonomischen Interessen, mit dem Marktsystem.
Bill Clinton damals in Amerika.
Bill Clinton in den USA, extrem erfolgreich, ökonomisch, ebenfalls mit einer starken sozialstaatlichen Agenda, aber eben auch sehr wirtschaftsfreundlich. Und Schröder ebenfalls. Und es ist schon interessant zu wissen, dass die höchste Steuerbelastung auch der Unternehmen bei Helmut Kohl in den letzten Jahren Kohl existierte, nicht in den Jahren Schröder. Rot-Grün hat die Steuern gesenkt, hat eine neue Dynamik auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzt mit den Agenda-Reformen. Und da kann man nun sagen, das war genau diese Korrektur, um der Sozialdemokratie gewissermaßen wieder eine neue Agenda zu ermöglichen. Eine Agenda, die gewissermaßen die Markt- und Wirtschaftsinteressen versöhnt mit Sozialstaatlichkeit. Ja. Und jetzt, einige Zeit später, das war 2003, war das vorgestellt, 2005 traten die Reformen in Kraft, sehr erfolgreich, stellt sich über 10 Jahre später die Frage, das ist irgendwie in der Wahrnehmung schiefgegangen, die Leute lehnen das ab, ich bin einer der letzten Anhänger der Agenda-Reformen, ich glaube, sie waren im Kern richtig. Und jetzt stellt sich die Frage, hat die Sozialdemokratie eine Agenda? Und ich meine, wie immer sie sich darstellt, diese Agenda liegt auf der Hand. Das ist die Antwort auf eine Globalisierung, die zu einer Deregulierung von Finanzmärkten, einer Globalisierung, die nicht kontrolliert ist, geführt hat, zur Wirtschaftskrise 2007, 8, 9, 10 mit Nachwirkungen bis heute. Das heißt, es gibt genau diese zentrale Botschaft, politische Gestaltung der Verhältnisse, das ist im Kern sozialdemokratisches Projekt, was auf der politischen Agenda steht, aber es gelingt den meisten, nicht allen, aber den meisten sozialdemokratischen Parteien in Europa nicht, das rüberzubringen.
Also, Gerhard Schröder, die Agenda 2010, Sozialreformen, wie sie angesprochen wurden von Ihnen, eigentlich ja Erfolge, deren Erfolge sich eigentlich jetzt erst einstellen. Angela Merkel als Kanzlerin profitiert davon.
Das weiß sie auch, bestreitet sie gar nicht.
Das weiß sie auch. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen von der Struktur her den großen Hintergrund benannt. Sie stellen ja diese Erfolge auch nicht in Frage, Nina Röbelin. Aber was passiert damit parteiintern? Warum ist die Sozialdemokratie nicht in der Lage, ganz flach formuliert, bitte entschuldigen Sie, aber diese PS auf die Straße zu bringen und Anerkenntnis dafür zu ernten?
Also ich habe keinerlei Funktionen in der SPD. Ich bin Karteileiche. Ich war mal 2009 bis 2013 beauftragt mit der Leitung der Grundwertekommission und war damals auch in der Zeit, das war für mich Bedingung, im Parteivorstand Mitglied. Das ist also die letzte Episode 2009 bis 2013 von Parteiengagement. Das heißt, was ich jetzt hier zu Ihrer Frage beitragen kann, ist nicht die interne Perspektive. Ja, ich weiß nicht, was schiefläuft in den Wahlkämpfen, sondern die eines politischen Theoretikers, politischen Philosophen, der sich um die Demokratie, aber durchaus auch um die Rolle der Sozialdemokratie in Europa Sorgen macht. Und meine These ist die, dass die verschiedenen Milieus und deren politische Interessen, deren, man kann fast sagen, politische DNA, nicht integriert ist durch eine überzeugende Programmatik. Wir haben einen generell Verlust an Programmatik in allen Parteien. Das betrifft auch die Grünen. Auch dort ist die Programmatik nicht sehr präzise und nicht sehr gut ausgeführt. Aber es betrifft noch stärker die beiden Volksparteien. Die SPD ist aber immer eine Programmpartei gewesen. Das heißt, sie leidet besonders darunter. Und ich will ein konkretes Beispiel nehmen. Wenn Sie anschauen, was für Folgen hat die Einwanderung, dann wären Sie, wenn Sie einen klaren, unvoreingenommenen, ideologisch nicht verzerrten Blick haben, anerkennen müssen, dass die Lasten und die Vorteile der Einwanderung weltweit, gilt auch für Deutschland, extrem ungleich verteilt sind. Die oberen Mittelschichten, die Oberschichten und die Unternehmen sind die Gewinner der Einwanderung, weil sie billigere Arbeitskräfte haben, weil Hilfen im Haushalt möglich sind, weil die Kulinarik sich verbessert in den Restaurants und so weiter und so weiter. Während in den Vierteln, in denen die unteren Einkommensschichten der einheimischen Bevölkerung leben, es zu Konkurrenz um niedrige Mieten geht, es in den Schulen zu Veränderungen kommt, wenn nur noch eine Minderheit deutschsprachig von der Familie her ist, dann ändert sich die Situation in den Schulklassen. Das heißt, diejenigen, denen es schlechter geht ökonomisch, sind diejenigen, die die Kosten hauptsächlich tragen der Immigration, während diejenigen, denen es besser geht, die Vorteile der Immigration erhalten. Und das führt zu einem Konflikt von Parteien und innerhalb von Parteien zwischen einem kosmopolitischen, man kann sagen liberalen Blick auf die Welt. Die Grenzen sind doch eigentlich überholt. Wozu brauchen wir eigentlich noch nationale Grenzen? Die Theorie der offenen Grenzen ist sehr beliebt in diesem Milieu. Ich habe dagegen angeschrieben, gesagt, wir brauchen Staatsgrenzen, damit wir politisch gestalten können in den einzelnen Staaten. Und diese Botschaft, wir nehmen diese Sorgen und Nöte und Ängste nicht ernst genug. Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland waren 2015/16 migrationsskeptischer als die Durchschnittsbevölkerung, was zeigt, dass eben gerade diejenigen betroffen sind. Das wirkt sich verheerend aus. Deswegen haben wir einen massiven Aderlass Richtung AfD in Deutschland, Richtung Lega in Italien, Richtung Le Pen in Frankreich von traditionellen Arbeitnehmern. Also Arbeiterschaft wählt zu großen Teilen unterdessen in Europa rechts. Nicht immer, manchmal auch linkspopulistisch, aber jedenfalls nicht mehr sozialdemokratisch.
Und die SPD würde diese Menschen wieder erreichen, wenn sie ehrlicher wäre? Und wenn sie zum Beispiel das anerkennen würde, was Sie gerade beschrieben haben? Also die wahren Erfolge und auch Folgen ihrer eigenen Politik?
Ja, das Experiment ist gemacht worden in Dänemark. Das muss man auch kritisieren. Das war eine sehr harte migrationspolitische Linie, die die jetzige Ministerpräsident Dänemarks eingeleitet hat, als Chefin der Sozialdemokratischen Partei Dänemarks. Sie hat die Rechte halbiert, mehr als halbiert. Die Sozialdemokratie hat gar nicht viel gewonnen, weil sie nämlich auch in die linksliberalen Milieus verloren hat an andere Parteien. Aber die Rechte wurde mehr als halbiert mit einer anderen Migrationspolitik. Und das Gleiche gilt gerade aktuell in Portugal. Der jetzige neue Regierungschef in Portugal mit Zugewinnen, weiß nicht, auf 36% oder was, der Sozialisten dort, hat einen radikalen Schnitt gemacht mit der Politik der Verschuldung seines sozialdemokratischen Vorgängers. Und das hat ihm dann erst die Glaubwürdigkeit verschafft.
Würden Sie sagen, das sind Muster mit Wert für die deutsche Sozialdemokratie? Das hat ja auch eine lange Geschichte in Dänemark gehabt, ne? Mit ganz tiefem, einem ganz tiefen Tal, aus dem jetzt die Partei dort wieder hervorgegangen ist. Wäre das ein Muster mit Wert für die SPD hierzulande?
Also ich bin jetzt kein Berater der Sozialdemokratie, aber die politische Aufgabe zu gestalten ist die zentrale Frage. Wenn die Bürger den Eindruck haben, die Politik gestaltet nicht, dann gefährdet das die Demokratie als Ganze. Und der Gestaltungsanspruch hat aber bestimmte Bedingungen. Zum Beispiel den, dass es keinen globalen ungesteuerten Arbeitsmarkt gibt. Wenn es einen globalen ungesteuerten Arbeitsmarkt gibt, für den staatliche Grenzen keine Rolle spielen, kann man Sozialpolitik vergessen. Das heißt, die Dinge hängen miteinander zusammen. Sie müssen zusammen gesehen werden und programmatisch in eine kohärente, also in sich stimmige Praxis zusammengeführt werden. Und das ist gleich, meine ich, im Augenblick eines der Hauptherausforderungen, die nur unzureichend bewältigt sind.
Im Interview der Woche zu Gast ist Julian Niederrümelin, Hochschullehrer für Philosophie und politische Theorie und ehemaliger Kanzleramtsminister für Kultur im ersten Kabinett Gerhard Schröder. Ansprüche haben wir formuliert, Herr Niederrümelin, von Wählern und Bürgern und Möglichkeiten der Politik auf der anderen Seite. Wir haben aber auch in diesen Zeiten Originaltöne aus den USA, aus Großbritannien und aus Österreich von Donald Trump, Boris Johnson und Sebastian Kurz, die mich auch sehr nachdenklich stimmen. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Aus den Mündern aller dreien ist zu hören, nicht das Parlament, sondern das Volk entscheidet. Bundespräsident Steinmeier hat dieser Tage gesagt, das sei brandgefährlich, das Volk gegen die repräsentative Demokratie auszuspielen oder geradezu in Stellung zu bringen. Wie gefährlich sind diese Töne aus Ihrer Sicht?
Also es gibt, ich neige überhaupt nicht zur Dramatisierung, Aber es gibt Parallelen zwischen den 1920er Jahren und jetzt in den sozusagen 10er Jahren des neuen Jahrhunderts. Und eine dieser Parallelen besteht darin, dass es eine Demokratieskepsis bis hinein in die intellektuelle, auch die wissenschaftliche Szene hinein gibt. Wenn man heute zum Beispiel Thomas Mann Betrachtungen eines Unpolitischen liest, das ist eine verschwiemelte Absage an die Demokratie, verquast formuliert, sage ich mal jetzt, wenn auch der literarische Qualität ist gut, aber die politische ist sehr schlecht. Und wenn man andere Texte aus dieser Zeit sich anschaut, durch die Bank eine Art Distanzierung von der Demokratie, manchmal mit Arroganz vermischt, sozusagen wir Gebildeten, wir finden das nicht gut und so, das Volk und so auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite diese Mühsam der Politik und diese Parteien und die Parlamente und wer sitzt in den Parlamenten und so. Ganz ähnliche Töne haben wir jetzt wieder, und zwar überwiegend aus dem rechtspopulistischen Lager, aber nicht nur. Es gibt auch linkspopulistisches Lager, auch in der Theorie. Laclau oder eben Chantal Mouffe, die ganz ähnliche Töne anstimmen wie damals. Und das ist besorgniserregend. Ich komme ja gerade aus Italien zurück, habe da ein Buch verfasst über die gefährdete Rationalität der Demokratie und war sehr intensiv teilgenommen an den Debatten und an der Veränderung dort. Und man muss sagen, die italienische Demokratie stand auf der Kippe. Es wäre ja nicht zum ersten Mal. Der Faschismus hat in Italien begonnen, nicht in Deutschland, in Italien. Mussolini. I pieni poteri hat er gefordert 1922. Das hat wortgleich der Legachef Salvini in diesem Sommer, Anfang August, gefordert. Er hat sich dann verkalkuliert und das Ganze schiefgegangen. Aber vermutlich ist es gerade deswegen schiefgegangen, weil er diese Formulierung verwendet hat. I pieni poteri, in Deutschland von den Journalisten als Vollmachten übersetzt. Nein, ich will die ganze Macht im Staate, ist die korrekte Übersetzung. Das wollte Mussolini, das wollte Salvini. Und diese beiden populistischen Bewegungen, Lega rechts, Cinque Stelle Mitte, teilweise links, aber populistisch, antiinstitutionell, gegen repräsentative Demokratie, Volksstimmungen aufgreifend und verstärkend. Das war jetzt Ihre Frage. Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Ich glaube, dass wir in Deutschland vergleichsweise stabile Verhältnisse haben, stabiler als Frankreich. Frankreich ist durch das Präsidialsystem durchaus gefährdet, weil da eine Person, stellen Sie sich vor, Le Pen würde die Präsidentschaftswahlen gewinnen. Das wird schon nicht passieren, aber es könnte passieren. Das ist eine viel labilere Situation. Großbritannien ist in einer tiefen Staatskrise. Es geht nicht mehr um den Brexit, es geht um eine Staatskrise, auch die Institutionen zueinander. Und das Gleiche gilt für die USA. Also zwei der ältesten, wenn nicht die ältesten Demokratien weltweit, England und USA, sind institutionell in einer Krise, unabhängig von den Akteuren. Meine Hoffnung ist, dass der Höhepunkt des Rechtspopulismus, des Linkspopulismus ohnehin, Südamerika, aber auch Südeuropa, schon überschritten ist. Die Versprechungen sind so unrealistisch, dass zunehmend Menschen kritisch werden. Aber das ist eine Hoffnung, das ist noch nicht wirklich empirisch belegt.
Also, es könnte ja ein praktischer, operativer SPD-Politiker bei Ihnen anrufen und sagen, Herr Niederrümelin, gäbe es ein Momentum, das wir ganz anders als bisher nutzen müssten? Das wäre ja eine Frage, die legitim wäre.
Also ich mache mir Sorgen um die Demokratie auch deswegen, weil ich glaube, dass sie beide Volksparteien braucht. Friedrich Merz hat, das ist nicht dumm, argumentiert, möglicherweise kann es nur zwei Volksparteien geben. Das kann man etwas substanziieren. Es kann nicht eine Volkspartei geben. Wir haben ja in Deutschland ein Verhältniswahlsystem. Das heißt, wir bilden ganz gut in den Parlamenten die politischen Präferenzen ab. Ja, von der Linkspartei bis zur AfD-Fraktion. Anders als Mehrheitswahlsysteme wissen wir am Wahlabend nicht, wer regiert, weil dann erst Koalitionsverhandlungen beginnen oder Vorgespräche beginnen, die scheitern können, wie zum Beispiel die Jamaika-Gespräche. Dieses Modell hat den Vorteil der Repräsentativität und den Nachteil, dass das, was in der Verfassung steht, nämlich alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nur unzureichend realisiert ist. Wenn es stimmt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, die durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird, diese Staatsgewalt des Volkes, des Staatsvolkes, der Bürgerschaft, nicht Ethnos, sondern Demos, dann muss das Volk auch sprechen können. Dann muss das Volk eine Richtung bestimmen können. Und das ist im Verhältniswahlsystem nicht unbedingt gegeben. Und umso mehr Parteien in den Parlamenten sitzen, umso unübersichtlicher wird es. Und in dieser Situation scheint es mir ganz klar zu sein, dass wir eine Polarität brauchen, welche Parteien auch immer diese Polarität tragen, von zwei Parteien, die sich als Parteien so verstehen, dass sie unterschiedliche Interessen bündeln, und zwar so bündeln, dass daraus ein Regierungsprogramm werden kann. Das heißt, auch eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken können, weil mit Anspruch auf Glaubhaftigkeit hat man ein Programm, wie man dieses Land führen will. Und wenn diese Polarität, das heißt nicht, dass die sehr weit auseinander liegen müssen, aber die Polarität der Konkurrenz um die Regierungsmacht ist ganz entscheidend. Und wenn diese Möglichkeit genommen ist durch eine große Koalition oder durch die Erosion der Volksparteien, weil sie programmatisch nicht mehr die Kraft haben, die verschiedenen politischen Projekte zusammenzuführen, dann führt das zu einer Stärkung von anderen Alternativen, gegenwärtig der AfD auf der einen und der Grünen auf der anderen Seite. Möglicherweise endet das in zwei Volksparteien Grüne und Union, werden wir dann sehen, sieht im Augenblick noch nicht danach aus. Aber wir brauchen diese Konkurrenz. Und ohne diese Konkurrenz gefährden wir die Stabilität der Demokratie in Deutschland.